Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Max.
Hallo.
Ja, wir wechseln hier stärker durch als Thomas Letsch. Heute mal eine ganz andere Besetzung als in den letzten Wochen, aber das kriegen wir hin. Ja, speziell nach so einem Spiel gibt es da ein bisschen was zu bereden, auch wenn es nicht einfach ist und auch nicht so angenehm ist.
Ja, also nach letzter Woche, wo ich schon gesagt habe, ich habe mal wieder ein sehr gutes Spiel abbekommen gegen Gladbach, darf ich heute wieder mitmachen. Und zwar heute nach dem Spiel gegen Leipzig. Ja, also, was ein Spiel.
Ja, fangen wir erstmal mit erfreulicheren Dingen an, nämlich den anderen VfL-Mannschaften. Die U17 hat Viktoria Köln mit 1:0 geschlagen, ist jetzt aktuell Tabellenfünfter. Die U19 hat Wuppertal geschlagen und deutlich mit einem 0:5 in Wuppertal und hat damit wichtige, wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Die VfL-Frauen haben den ersten Pflichtspielsieg in 2024 errungen gegen die zweite vom FSV Gütersloh. 3:1 haben sie gewonnen. Das ist jetzt, da ist die Frage für dich mal, was haben Kira Malinowski und Xabi Alonso gemeinsam?
Boah, sind die beide noch ungeschlagen?
Sind beide noch ungeschlagen, tatsächlich. Es war jetzt das 14. Spiel ohne Niederlage in der Regionalliga West. Also die VfL-Frauen marschieren. Und speziell bei den VfL-Frauen gibt es noch andere Neuigkeiten, die ich ja auch nochmal erwähnen möchte. Annika Kran ist sportliche Leiterin der VfL-Frauenabteilung, beziehungsweise wird diesen Posten übernehmen. Und das finde ich schon irgendwie eine spannende Sache, weil Annika Kran, gebürtige Bochumerin, ehemalige Nationalspielerin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, doppelte Europameisterin, also da wechselt echte Expertise in leitende Positionen und ich sag mal speziell, wenn man sich die Tabellensituation aktuell bei den Frauen anguckt, ist das schon ein schönes Versprechen in die Zukunft und da freue ich mich irgendwie sehr drauf, dass da so viel positive Entwicklung stattfindet und ich hoffe sehr, dass das noch weiter nach oben geht.
Ja, das hoffe ich genauso. Also es hat mich sehr gefreut, wenn man sich die Vita auch nochmal durchliest, beziehungsweise den Wikipedia-Artikel, sieht man auch, dass sie ja auch studiert hat an der Ruhr-Uni in Bochum, hat auch ein Praktikum beim VfL in der Marketingabteilung gemacht. Also sie kennt den Verein sowieso und sie kennt auch die Stadt und passt hier auch hin. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass sie den Posten übernimmt.
Ja, ich finde das generell bei den VfL-Frauen ist das so eine Sache, die mir da immer wieder sehr gefällt, ist einfach diese hohe Identifikation mit Stadt und Verein. Und das weiß ich nicht, das finde ich halt gerade da immer so schön. Deshalb wünsche ich denen allen, dass es auf sportlicher Ebene wirklich ganz nach oben geht.
Ja, ich glaube, das hoffen wir alle.
Das ist richtig. Genau, ja. Auf sportlicher Ebene ganz nach oben. Bei den Männern wird es schwer, um mal überzuleiten. Ja. Gegen Raber Leipzig irgendwie ein Spiel der zwei Hälften gesehen, um das mal irgendwie am Anfang voranzustellen. 1:4 ist das Endergebnis, aber es fühlte sich zeitweise gar nicht so an, als wäre das so ein Spiel, was so enden würde, oder?
Nee, also ich fand es allgemein ein sehr, sehr komisches Spiel. Also ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich klar sagen konnte, wer jetzt gerade am Drücker war. Ich sag mal so, in den ersten 10 Minuten, glaube ich, kannst du als VfL Bochum sogar schon 2-0 führen, wenn du wirklich, wirklich willst. Allerdings hatte Leipzig auch eine große Chance. Und das bringt uns natürlich auch zu dem, was natürlich vor dem Spiel noch klar im Vordergrund stand, nämlich die Rückkehr von Andi Luthe zum VfL. Und sein erstes Pflichtspiel wieder seit, ich meine, seit wann war das? 2014? 2015?
Das kann gut sein. Ich glaube, es waren 10, 11 Jahre.
Auf jeden Fall war das auch im Stadion sehr, sehr schön mit vielen Sprechchören für Andi Luthe, wo er im Nachhinein, nach dem Spiel auch gesagt hat, dass er da auch mit den Tränen kämpfen musste. Und dann hatte er natürlich eine super Parade gegen, ich meine, ich wollte gerade einen Kunku sagen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube Xavi Simmons. Aber wenn wir einmal auf die Ausstellung gucken wollen, gab es natürlich auch ein paar Überraschungen. nämlich natürlich Lute im Tor. Noah Losli hat gestartet auf der rechten Verteidigerposition und vorne links hat Maxi Wittek gestartet. Was war dein erstes Empfinden, als du das gesehen hast?
Ich meine, dass mein erster Blick direkt auf Losli gefallen ist, was sich am Ende dann auch so ein bisschen bewahrheitet hat, weil mein Gedanke war halt, dass ich es schwierig finde, gegen eine Mannschaft mit der Geschwindigkeit, die RB Leipzig irgendwie aufs Feld bringen kann, jemanden aufzustellen, der diese Position so noch nicht bekleidet hat. Und auch, also er hat sie schon gespielt, natürlich in seiner Karriere, aber noch nicht in dem System und auch nicht mit der Intensität und nicht von Anfang an bei uns. Und
Ja.
das hat mich so ein bisschen ja, skeptisch gestimmt und am Ende war diese Skepsis berechtigt, weil es genau diese Seite war, die halt ständig überlaufen wurde. Wittek finde ich eigentlich gut auf der Position, auf der er aufgestellt wurde, weil man gemerkt hat, so in den ersten paar Spielen, als der Übergang von der Fünfer auf die Viererkette kam, zum Beginn der Saison, dass er offensiv deutlich besseren Output hat als halt defensiv. Und deshalb habe ich die Positionierung schon irgendwo verstanden. Aber ja, gut, immer jetzt abgesehen von dem Tor, worüber wir gleich noch sprechen, war das natürlich nicht ganz fehlerfrei, aber gut, geschenkt. Es war trotzdem, ist es eine veritable Option, wenn die etatmäßigen Flügelspieler nicht zur Verfügung stehen.
Ja, das habe ich ungefähr genauso gesehen. Bei Noah Losli ist natürlich auch die Überraschung, eigentlich gelernter Innenverteidiger auch. Also hat das beim VfL jetzt noch nicht gespielt, soweit ich mich erinnern kann, Rechtsverteidiger. Und wenn du natürlich im Kader bzw. auf der Bank noch Christian Gamboa und Felix Passlack hast, ist das natürlich erstmal eine Überraschung, dass einer wie Losli startet. So, dann wollen wir mal ins Spiel gehen, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen gerne, aber lass uns das tun.
Ja, wir quälen uns einmal kurz durch, würde ich mal sagen. Also nach 3 Minuten, wie gesagt, hat man schon die Riesenchance von Leipzig, die aber verhindert wird von Andi Lute. Da war das natürlich schon die erste Szene, wo man gesehen hat, oh, dieser Tempounterschied zwischen Xavi Simmons und Noah Losli ist dann doch größer als gedacht. Aber Lute ist da zur Stelle und hält perfekt, würde ich mal sogar sagen. Also kommt er gut mit dem Fuß hin. Und da ist natürlich die Ostkurve das erste Mal auch richtig ausgerastet und hat Andy Lutes Namen auch mehr als nur einmal gerufen. Aber ein paar Minuten später klingelt es dann auf der anderen Seite, nämlich durch Maxi Wittek. Direkter Freistoß gab es auch lange nicht mehr beim VfL Bochum. Aber ich sag mal so, muss der reingehen, ist die Frage.
Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, weil da sieht Gulaschi unglaublich schlecht aus.
Ja.
Ist auch so ein bisschen die Frage, warum er, ich meine, gut, macht mir nichts aus, aber warum er das Tor hütet, obwohl Blaswig halt die Verletzungszeit von Gulaschi mehr als gut überbrückt hat. Aber gut, sollen die Dosen machen, was sie wollen. Aber der ist haltbar, mehr als haltbar sogar.
Der
Aber
ist. Also ich würde da sogar ganz klar sagen, das ist ein Torwartfehler. Also der Schuss flattert zwar in der Luft, kommt dann aber doch ziemlich gerade auf Gulaschi auf den Körper runter. Und Gulaschi greift daneben, kriegt den Ball gegen die Schulter und der landet dann am Ende im Netz. Also viel Glück dabei, am Ende ist es mir wirklich komplett egal. Wir führen 1-0 gegen Leipzig nach 7 Minuten. Aber ob der rein muss, ist eine andere Frage. Dann geht es aber weiter und der VfL bleibt trotzdem noch vor dem Kasten von Leipzig. Ein paar Minuten später hatte man dann noch das Distanzding von Lucia und dann noch ein, ja, weiß ich nicht, ob man sagen kann, guten Schuss von Stöger. Geht doch ein paar Meter am Tor vorbei. Allerdings hatte man da dann schon mal ein paar Ausrufezeichen gesetzt und hat gesagt, jo, wir können hier zu Hause auch gegen Leipzig gewinnen. Und also so hat sich's angefühlt und 2 Minuten später klingelt es dann im eigenen Kasten. Wieder die gleiche Szene wie schon bei der ersten Szene, wo Lute noch gehalten hat. Langer Ball nach vorne auf die Seite von Noah Losli gegen Xavi Simmons. Xavi Simmons geht vorbei und schießt den Ball in die kurze Ecke. Allerdings hat sich da dann der VAR gemeldet, das Tor wurde zurückgenommen und somit stand es dann weiterhin 1-0 für den VfL.
ja, und es war natürlich dann in dem Moment, hat man dann diese Tempounterschiede gesehen, man hat auch da Klassenunterschiede gesehen und dass man mit Xavi Simons wahrscheinlich einen der Top 5 Spieler der Bundesliga gegen sich hat. Also qualitätsmäßig hat man da natürlich gesehen, dass da einfach Unterschiede existieren. Aber dennoch fand ich genau in der Phase, fand ich es wirklich stark, wie gut man mitgehalten hat, wie aggressiv man draufgegangen ist. Auch da fand ich wieder, hat sich gezeigt, warum Bruschinski aktuell sich festgespielt hat, weil das mit ihm da vorne, mit dem Pressing wirklich sehr gut funktioniert. Ich finde, dass das, auch wenn es natürlich an der Abschlussqualität mangelt, natürlich, ist es einfach ein sehr gutes Mittel da vorne geworden, ihn halt als erste Pressinglinie da aufzustellen und Druck zu machen. Das ist gut, funktioniert wirklich stark. Und ich fand auch, dass genau wie du es angesprochen hattest, diese Distanzschüsse, ich fand es gut, dass man sich mutig getraut hat, auch mal abzuschließen. Über die Qualität der Abschlüsse können wir gerne nochmal diskutieren, aber ich fand es wirklich gut, dass man sich da nicht, also nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat und gesagt hat, so wir warten jetzt mal ab, was passiert. Wir verteidigen mit 11 Mann vorm Tor, also mit 10 Mann im Strafraum, ja, mit allen im Strafraum. Das fand ich gut, aber ja, gut, dass man gegen eine Mannschaft wie Leipzig dann des Öfteren natürlich in Situationen kommt, wo man ein wenig schwimmt, das ist natürlich auch irgendwo verbrieft. Aber wie gesagt, in der Phase des Spiels habe ich gedacht, okay, wenn wir hier mit einem Punkt rausgehen, der ist umkämpft, aber zu dem Zeitpunkt fand ich das, hätte ich sagen können, okay, wenn es so weitergeht, dann ist es mehr als verdient.
Ja, also zu dem, was du gesagt hast mit den Distanzschüssen. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie der erste Ball überhaupt reinging, also das 1-0, dann würde ich, glaube ich, auch aus jeder Lage mal draufschießen und gucken, was der Torwart macht. Von daher war es auf jeden Fall eine gute Idee vom VfL und das hat sich dann auch in den Abschlüssen wiedergespiegelt. Der Kicker hat das geschrieben in der 23. Minute, dass der VfL eigentlich zu dem Zeitpunkt wirklich die Nase vorne hatte, nämlich 7:2 Abschlüsse. In der 23. Minute, allerdings klingelt es dann 7 Minuten später auf der anderen Seite. Das 1-1 fällt, Dani Olmo mit einem wirklichen Sonntagsschuss in die rechte Ecke, oben rechts rein, keine Chance für Andi Lute. Ja, das ist halt wirklich Weltklasse und gegen solche Aktionen kannst du wirklich nicht viel machen.
Nee, nein, das war so ein Schuss, wie ich es halt sagte. Also das ist die Leipziger Qualität, die sie da nun mal zusammen gekauft haben. Das ist so jemand wie Dani Olmo, da muss ich ja auch immer sagen, da hoffe ich jeden Sommer, dass da irgendwie mal ein Gerücht aufkommt, dass er zu einem Verein wechselt, wo ich ihn wirklich ohne Hintergedanken und alles einfach wirklich nur gut finden kann, weil das ist ein klasse Fußballer und der Schuss hat mal wieder bewiesen, was da einfach für eine Qualität in ihm steckt. Das ist einfach irre. Also, ja, und so ein Schuss und dann auch so ein wichtiger Schuss, ich meine, es war jetzt der zweite Saisontreffer oder so.
Ich kann mal
Nach
nachgucken.
langer Abstinenz. Ja, ärgerlich, aber in dem Moment dachte ich dann auch, ja, gut, man hat irgendwie drum gebettelt, dass der erste aberkannt wurde vom VAR, das geschenkt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, ein Unentschieden ist das passendere Ergebnis für den Spielverlauf so früh in der Partie.
Also in der ersten Halbzeit passiert dann nicht mehr wirklich viel. Damit geht es dann auch in die Pause mit einem 1-1 und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, so, es ist hier aber mehr drin. Der VfL war nicht schlecht in der Partie, aber Ende der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass Leipzig einfach qualitativ wirklich, wirklich sehr, 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 sehr stark ist. Also es war auch schon vor dem Spiel klar, aber das hat man dann nochmal gesehen und da wusste man, das wird eine sehr, sehr lange zweite Halbzeit. So, wollen wir direkt in die zweite Halbzeit springen, Dennis?
Ja, es hilft ja alles nichts.
Nee, also die zweite Halbzeit macht nicht so viel Spaß wie die erste, aber wir müssen trotzdem durch. Es ist wirklich nicht viel passiert. Es gab Chancen auf beiden Seiten in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, war jetzt aber keine Szene, die man wirklich nochmal im Detail ansprechen müsste. Und dann kommt es in der 65. Minute, glaube ich, zu dem Moment, der das Spiel entschieden hat, nämlich der Dreierwechsel von Leipzig. Yusuf Poulsen, Elmas und Openda kommen für Šeško, Olmo und Baumgartner. Und das hat man einfach direkt gesehen. Direkt, wirklich direkt, 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 erste Aktion. 3 Minuten nach dem Wechsel steht es dann plötzlich 2-1 für Leipzig, Luis Openda. Und das war einfach wieder das gleiche Tor wie das zweite. wie das erste Tor, nämlich wieder über die Seite von Losli, er verliert den Ball, RB schaltet um, spielen dadurch. Lute sieht leider nicht wirklich gut aus beim Abschluss von Openda, aber das hätte man auch vorher schon wegverteidigen müssen eigentlich.
Ja, da wirkt dann wirklich alles komplett überfordert. Ich glaube, also kommenden paar Minuten, über die wir da reden, da wirkte halt wirklich alles, da, als wäre man wirklich nicht darauf vorbereitet, jemanden wie Openda damit wegzuverteidigen. Also das war schon ein bisschen einerseits erschreckend, aber auch verständlich, weil man da ja doch dann wirklich von auch wieder von einem Spieler redet, der jetzt in 24 Spielen 17 Tore gemacht hat. Ja, also zu dem Moment, da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt sieht man das, was sich so am Ende der Halbzeit angekündigt hat, dass Leipzig einfach einen Modus höher schalten kann, den wir nicht mitgehen können.
Ja. Wollen wir zur nächsten Szene? Ist nicht wirklich weit weg gewesen. Nämlich drei Minuten später, der nächste Konter läuft über Paulsen, nimmt Xavi Simons über die linke Seite mit, legt den Ball quer. Da rutscht Ordetz rein und der Ball landet im eigenen Tor. Da stand es dann 3-1 für Leipzig in der 71. Und ich glaube, ich kann direkt weitermachen. Eine Minute später, 72. Minute. Ungefähr das gleiche Spiel. Xavi wieder über die linke Seite, legt wieder quer. Diesmal rutscht Ordetz nicht rein, sondern der Ball geht durch zu Paulsen. Er macht den Ball rein und dann steht es nach 72 Minuten 4-1, obwohl es in der 67. Minute erst 1-1 stand. Und die vier Minuten, so lange braucht man, um den VfL komplett aus dem Spiel zu nehmen und komplett das Genick zu brechen.
Ja, das war dann natürlich erschreckend einfach. Ich jetzt keinen Vorwurf für die Verteidigung. Also ich muss da wirklich sagen, die will ich da explizit in Schutz nehmen. Man war ungeordnet natürlich, aber man muss da auch sagen, dann man hat dagegen tabellenmäßig gut die fünftbeste Mannschaft der Bundesliga gespielt, aber wir wissen alle, dass die Offensive deutlich besser ist als das, wo sie aktuell stehen. Deshalb, ich kann denen da jetzt keinen Vorwurf machen, ich kann nicht sauer sein auf Ivan, das ist ein Eigentor, das ist ärgerlich, aber das passiert so mindestens jeden zweiten Spieltag mal in der Bundesliga-Partie. Von da an. Die Enttäuschung war halt da, weil eben sich über viele Momente des Spiels so der Eindruck eingestellt hat, dass man hier zumindest einen Punkt mitnehmen kann, wenn man weiter mutig spielt. Dass dann Leipzig natürlich dann irgendwie im Grunde genommen einfach dann nochmal sagen kann, okay, wir wechseln jetzt den Sieg ein mit Openda. Das ist natürlich man möchte sagen, unfair auf die Art und Weise, wie Leipzig zu diesen Spielern gekommen ist, aber es ist natürlich in dem Spiel, muss man natürlich mit den Gegebenheiten klarkommen und da hilft alles nichts, da war man einfach individuell schwächer und in den Momenten einfach auch langsamer im Kopf.
Ja, also wenn du, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Luis Openda, Elmas und Paulsen zu dritt reinbringen kannst in der 65., das ist natürlich eine unfassbare Qualität, die da reinkommt, die natürlich auch gerne mal ein Spiel entscheidet. Aber ja, das ging einfach viel zu einfach. Das ging viel zu einfach. Und dann hast du in wirklich 4 Minuten das komplette Spiel hergegeben. Und warst da schon sicher, dass du ohne Punkt, du bleibst in Bochum, aber dass du auf jeden Fall ohne Punkt aus dem Spiel rausgehst. Weiter geht's aber im Spiel. Es waren immer noch 18 Minuten regulär zu spielen. Der VfL hat weiterhin nach vorne gespielt, vor allem mit den Einwechslungen durch Philipp Hofmann, der für Boschinski kam, und Moritz Broni-Quateng, der für Bero kam, der auch später nochmal zu einem Hauptakteur im Spiel wird. Aber du hast danach noch gute Chancen eigentlich. Du hast noch eine gute Chance von Hofmann. Es gab noch eine Handelfmeter-Diskussion im Leipziger Strafraum. Und Bernardo, meine ich, hatte auch noch eine Chance, aber jetzt auch nichts Zwingendes. Allerdings kommen wir dann zu einer Szene von Moritz Broni-Quateng. Verliert den Ball gegen Luis Openda auf der rechten Seite nahe der Grundlinie. Openda sprintet nach vorne, Quateng sprintet hinterher und grätscht von hinten rein und sieht dafür die rote Karte. Ist es für dich eine rote Karte? Die erste Frage.
Ja, ich glaube, das ist Auslegungssache. Ich würde sagen, es ist eher rot als gelb. wenn man, ich gehe jetzt nur auf Grundlage der Art und Weise, wie der Schiri in der Partie sowieso gepfiffen hat, dann würde ich sagen, ja, ist die rote Karte die logische Schlussfolgerung, aber ich verstehe auch jeden, der da eher auf Gelb gehen möchte. Aber ich für meinen Teil würde eher sagen, in der Partie ist das eher rot als gelb.
Boah, sehe ich wirklich komplett anders.
Ja, ich sag ja, ich kann es auch komplett die Argumentation wahrscheinlich, wenn du es mir jetzt sagst, kann ich es auch verstehen. Nur in der Art und Weise, wie der Schiedsrichter gepfiffen hat, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist rot. Also habe ich auch in
Also,
dem Moment direkt gedacht, als das passiert ist.
ja, ich hab's. Also, in dem Moment habe ich gedacht, ja, okay, es gibt Gelb, weiter geht's. Und im Stadion war ich dann doch ein bisschen aufgebracht. Aber ich sag mal so, wenn man sich das jetzt wirklich anguckt, das ist ein Frustfoul. Klar. Hundertprozentig. Grätscht von hinten rein, ja, hundertprozentig. Trifft ihn aber nicht hinten. Er trifft ihn von der Seite und das ist einfach nur ein Beinchen stellen. Das ist eine taktische Komponente. Das ist eine Unterbindung eines Konters, der gerade entsteht, weil er den Ball verloren hat. Für mich ist das wirklich kein grobes Foulspiel. Für mich ist das auch keine Körperverletzung oder sonst was oder Gefährdung des Gegenspielers. Also der hat sich nicht mal wehgetan, der Openda. Also der sich wirklich verletzt hat, ist ja leider Kvaratskhelia bei der Szene, wo wir gleich auch noch mal einmal kurz zukommen. Aber für mich ist das einfach keine rote Karte und vor allem nicht eine Drei-Spiele-Sperre. Also das
Nee,
ist
das, genau,
für mich der schlimmste Punkt daran.
da würde ich voll mitgehen. Das ist wirklich die 3-Spiele-Sperre, da habe ich auch gedacht, okay, das finde ich dann wiederum ein bisschen hart. Ne, so die Mindeststrafe, okay, aber die 3-Spiele-Sperre fand ich dann auch ein bisschen überzogen für die Aktion.
Also
Das kann ich dann weniger nachvollziehen.
jetzt mal bitte, das ist wirklich, also er trifft ihn von der Seite und stellt ihm Beinchen.
Also da haben wir wirklich bei weitem deutlich schlimmere Fouls schon gesehen, diese Saison, und auch gegen den VfL schon deutlich schlimmere Fouls.
Ja, da reden wir Sonntag über Freiburg und da will ich gerne mal ans Hinspiel nochmal erinnern. Aber naja, was will man machen? Was will man machen?
Ja,
Die
man
rote
will ja auch
Karte
nicht die
fiel.
Meckerliese der Liga bleiben.
Ja. Im Spiel ist nicht mehr wirklich viel passiert. Das Spiel endet mit 1 zu 4 für Leipzig. Und ich würde aber trotzdem noch einmal bei Kvaratskhelia bleiben. Denn die rote Karte und die 3-Spiele-Sperre sind eh leider egal. Denn er hat sich, meine ich, ein Innenbandriss. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ein
Ich glaube,
Innenbandriss bei der Szene.
Teilruptur, genau.
Teilruptur, alles klar.
Also Teilriss.
Okay. Hat sich auf jeden Fall dabei zugezogen und fehlt bis zum Saisonende. Von daher ist die 3-Spiele-Sperre nicht relevant. Und wir haben einen Offensivspieler bzw. Flügelspieler weniger im Kader.
Möchtest du kurz noch über Kvaratskhelia, also jetzt, wo man jetzt generell sagen kann, dass das sein Saisonende war, möchtest du kurz noch über ihn reden?
Können wir machen, aber wirklich viel gibt es da ja leider nicht.
Ja, es ist so ein bisschen, möchte nur einmal so ein bisschen einordnen, also jetzt so ein bisschen versuchen, seine Saison beim VfL einzuordnen. Wurde für eine Summe von 1 Million verpflichtet, kam verletzt, kam auch als deshalb irgendwie für mich auch bewusst als Versprechen für die Zukunft. Und nicht unbedingt als direkte Verstärkung. Und ich glaube, das war so ein Ding, was ja nun mal ihm speziell bei VfL-Fans wie so ein Mühlstein um den Hals hing, dieses Preisschild von 1 Million, dass man da immer erwartet hat, okay, wenn er jetzt reinkommt, jetzt muss der aber auch spielen wie 1 Million. Und das hat ja dann für sehr viel Frust und auch sehr viel Häme gesorgt unter VfL-Fans. Was ich nie so wirklich nachvollziehen konnte, weil ich immer gedacht habe, so, das ist ein Investment, was man natürlich tut, weil dieser Spieler begehrt ist, weil dieser Spieler bei Magdeburg eine Leistung gezeigt hat, die außerordentlich ist. Und ich finde auch, dass er Teile dieser Leistung gezeigt hat, wenn er als Einwechselspieler reinkam in die Partien. Also eine spielerische Qualität, eine Verspieltheit am Ball und auch einfach so ein befreites Spiel, was viele VfL-Spieler im Kader so nicht haben. Und deshalb fand ich das immer sehr gut, und auch dass man immer wusste, okay, das ist etwas, worauf man sich in Zukunft freuen kann, wenn er aufgebaut ist, wenn er Teil der Mannschaft ist, wenn er wirklich auf dem Qualitätsstandpunkt ist, dass er uns aktiv helfen kann in Liga 1, weil der Sprung nun mal von Magdeburg zu Bochum relativ groß war. Und deshalb finde ich es jetzt natürlich einerseits schade, dass er für den Rest der Saison nicht zur Verfügung steht. Ich finde es aber auch irgendwo vielleicht sogar ein Segen in Verkleidung, weil er dann jetzt in der nächsten Saison neu angreifen kann und sich mit der Vorbereitung in den Fokus spielen kann und einfach auch dann wichtiger Teil der Mannschaft werden kann, sodass er dann integriert ist, sodass wir dann halt nicht jemanden haben, der dann halt verletzt ankommt, sich erst lange im Training den Trainingsrückstand wieder aufarbeiten muss, hoffentlich, also dass die Verletzung zum Beginn der Vorbereitung ausgeheilt ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch, dass das vielleicht sogar am Ende ein versteckter Segen ist, dass wir zum Beginn der neuen Saison und zu Beginn der Vorbereitung einen fitten, frischen Moritz Brony-Quarteng sehen können.
Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Ich probiere jetzt mal, einfach mal die andere Seite zu sehen. Ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich wie du, aber ich möchte auch einmal die anderen Fakten kurz nennen. Denn wenn man jetzt mal wirklich einfach so auf die Saison zurückguckt, stehen halt auf dem Papier da 11 Spiele, eine Torvorlage, eine gelbe Karte und eine rote Karte. Und das ist jetzt nicht wirklich eine super Ausbeute. Natürlich kam er verletzt hierhin, aber ich glaube, jeder. Zumindest ich habe mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Ich hatte manchmal echt Probleme, wenn ich ihm zugeguckt habe, zu verstehen, was er gerade auch vorhat. Also er ist öfters mal mit dem Kopf durch die Wand gegen drei Leute einfach probiert, da durchzukommen. Zum Beispiel in Gladbach hat man das gesehen. Ich glaube, Moritz Brony-Quarteng hat ein unfassbares Potenzial und ich hoffe, dass der VfL ihm auch die Chance gibt nächstes Jahr. Aber was man immer nicht vergessen darf, damit tue ich mir immer ein bisschen schwer, er ist halt kein junges Talent mehr. Es ist kein 19-Jähriger, 20-Jähriger, wie zum Beispiel ein Broschinski, dem man manchmal ein bisschen noch Zeit geben muss. Moritz Brony-Quarteng wird in einem Monat 26 Jahre alt. Und deswegen muss aber nächstes Jahr wirklich in der Saison wirklich einiges passieren. Und er muss Qualität zeigen, sonst ist das leider wirklich kein Einkauf, wo man im Nachhinein sagt, die 1 Million war es wert.
Nee, versteht total. Wenn man die Fakten nochmal dagegen sieht, ist es natürlich, dass der Eindruck entstehen kann, ein negativer Eindruck, das ist auch vollkommen verständlich. Nur ich denke mir halt, ich sehe es halt immer als jemand, der gerne die Spiele von Magdeburg guckt, weil Christian Titz da unglaublich tolle Arbeit macht mit einem Spielermaterial, von dem man nicht unbedingt ausgeht, dass das qualitativ so auflaufen kann, wie es das regelmäßig tut. Und da war Quarteng auch so ein Element. Also, wir reden davon, ich glaube, der müsste alle Spiele gemacht haben letzte Saison bei Magdeburg und dann 10 Tore in der zweiten Liga. Auf seiner Position, das ist schon, finde ich, schon ordentlich und also mehr als ordentlich sogar, fast schon überdurchschnittlich, übermäßig viel. Nur ich denke halt einfach, dass der Schritt von Zweiter zur Bundesliga halt auch nochmal einfach, auch für einen 25-Jährigen, einfach auch sehr viel ist. Und eine gewisse Eingewöhnungszeit muss man jemandem zugestehen, speziell wenn man halt mit Trainingsrückstand und Verletzungen in eine Mannschaft rückt. Nur, wie du sagst, da bin ich auch dabei. Er muss dann ab der nächsten Vorbereitung Vollgas geben und sich klar in den Fokus spielen. Ansonsten bin ich da auch bereit, über einen Fehleinkauf zu reden, beziehungsweise jemand, der diese Leiste, sein Potenzial nicht abgerufen hat. Aber das werden wir dann ja sehen, wie das dann ja, nächste Saison läuft.
Ich glaube, ich tue mir euch da auch zum Teil einfach schwer, weil man halt Beispiele hat, wie zum Beispiel Broschinski, den ich gerade erwähnt habe, so der nicht mal zweite Liga gespielt hat, aber trotzdem aktuell funktioniert, aber ist auch seine zweite Saison. Also man muss, glaube ich, da wirklich noch ein bisschen Zeit und einfach überhaupt geduldig bleiben und auch den jungen Spielern auch eine Chance geben. Aber wenn man es zum Beispiel sieht, ein Daschner, der hat weniger Spiele gemacht, nee, er hat sogar ein Spiel mehr gemacht, ein Tor, eine Vorlage, aber dann. Da ist natürlich nicht das Preisschild dabei. Deswegen sieht man das, finde ich, doch wieder doch ein bisschen anders. Aber also man muss da, glaube ich, jetzt wirklich nicht viel drüber reden. Man wartet die nächste Saison ab. Am Ende macht er 15 Scorer und dann am Ende ist sowieso jeder leise und guckt nicht mehr auf diese Saison zurück. Deswegen, I believe in Moritz Brony-Quarteng.
Eben, Comeback Stronger, Comeback Stronger.
Wirklich.
Genau, Comeback Stronger auch der VfL, weil jetzt das Leipzig-Spiel, das können wir jetzt ad acta legen, das ist passiert, das war nicht gut. hinten raus, aber natürlich mit guten Ansätzen und mit guten Ansätzen und guten Vorsätzen geht es dann am kommenden Sonntag gegen die Breisgauner vom Sportclub Freiburg.
Ja, ich
Ja,
freue mich.
was erwartest du vom Spiel? Das ist ja mittlerweile, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der SC Freiburg ist bei mir mittlerweile so ein Club. Also es ist noch nicht auf einem Rivalitätslevel wie mit den Herren und Damen aus Ostwestfalen, aber
Mag ich trotzdem nicht, ne.
es juckt schon immer, wenn die kommen. Also es ist schon
Ja.
stimmungstechnisch schon habe ich Bock
Also
drauf.
ich freue mich, wenn der Scholloi mal vor der Ostkurve mal wieder steht. Nach
Ja.
dem DFB-Pokal aus. Ja, also es sind immer wirklich schöne Spiele. Also ich weiß noch, vor 2 Jahren, da war ich in Freiburg, da gab es einen 3-0-Klatsche gegen Freiburg und Stafelidis hat rot gesehen. Jetzt im Hinspiel hätte Grifo auch nochmal eigentlich rot sehen müssen. Also es ist auf jeden Fall immer was los.
Ja, definitiv. Also es ist kein Spiel, wo man sich denkt, da geht es irgendwie locker flockig 1-1 aus und keine Stimmung kommt auf. Also da sind alle schon recht angezündet.
Ja, das auf jeden Fall. Allerdings glaube ich, werden wir nochmal genau auf die Aufstellung gucken müssen. Die Frage ist natürlich, ob Tim Öhrmann jetzt wieder zurückkommt oder ob nur Losli startet oder Gamboa oder Paslak. Da hat man doch wieder jetzt einige Optionen. Aber für mich ist Tim Öhrmann weiterhin die beste Option, die man auf der Rechtsverteidigerposition hat. Ansonsten
Definitiv.
bleibt die Abwehr gleich, das Mittelfeld ebenso und vorne kann ich mir auch vorstellen, dass es genauso bleibt mit Wittek über die linke Seite und Broschinski in der Spitze.
Ja, denke ich auch. Hast du dich Riemann erwähnt? Sorry.
So, nee, Riemann habe ich nicht erwähnt.
Genau, also das ist ja die offensichtliche Sache, dass Riemann dann
Ja.
wieder ins Tor rücken wird. Aber genau, das sehe ich genauso. Bei Freiburg fehlen erwartungsgemäß Kiré, Lienhardt und Schmidt. Beziehungsweise und Rosenfelder fehlt auch, aber der ist ja sowieso ein junges Talent und auch jetzt bis jetzt noch nicht so oft aufgelaufen. Genau, ich bin da sehr gespannt, weil Freiburg auch jetzt diese Saison keine so besonders starke Figur macht. Wenn du jetzt guckst in die letzten 10 Spiele, die der Kicker hier auch ausweist, reden wir von 2 Siegen gegen die TSG aus Hoffenheim und den RC Lens in der Conference League, ist es, glaube ich. Das ist nicht die oder ist die Euro League? Ist die Euro League, genau. 4 Niederlagen gegen Bremen, Stuttgart, Dortmund und Augsburg und dann unentschieden gegen Union, das Hinspiel gegen Lens, die SGE und den FC Bayern. Das ist natürlich dann eine sehr gemischte Tüte. Also man hat gegen Mannschaften wie Bremen verloren, gegen Mannschaften wie Augsburg, aber ein Unentschieden gegen Bayern. Deshalb ist es, man weiß nicht, es ist nicht Fisch und Fleisch.
Das
Man ist auf dem 9. Platz in der Bundesliga. Also es ist so eine typische Freiburg-Saison. Aber eine von denen, die dann halt irgendwo im Mittelfeld endet, statt nach Europa zu gehen oder Gefahr zu laufen, irgendwie in den Abstiegskampf reingezogen zu werden.
Wo du die Spiele gerade erwähnt hast, dachte ich, das klingt nach uns. Du verlierst gegen Gladbach, spielst 1-1 gegen Bremen, aber gewinnst
Ja.
gegen Bayern. Also,
Ja. Ja,
allerdings,
deshalb.
ja. Erzähl du gerne.
Ja, deshalb, ich kann es so schlecht einschätzen. Ich habe so ein bisschen die
Ja.
Hoffnung, dass man am Sonntag eine etwas ersatzgeschwächte bzw. müde Mannschaft sieht, weil sie jetzt heute, also wir nehmen gerade am Donnerstag auf, so als Transparenz, spielen sie heute Abend gegen West Ham in der Euroleague, was natürlich qua der Spielweise von West Ham natürlich auch ein recht körperliches Spiel sein wird. Deshalb ist das so ein bisschen die leise Hoffnung, dass die Spieler nicht ganz frisch auflaufen werden am Sonntag.
Ja, ich glaube, das kann man wirklich hoffen, obwohl man auch sagen muss, dass Freiburg natürlich auch Qualität in der Breite des Kaders hat und da auch einige Spieler wirklich sehr hohe Qualität haben. Allerdings würde ich sagen, ist das Spiel auch sehr, sehr wegweisend für die nächsten Wochen für den VfL. Man ist jetzt mit 2 Niederlagen geht man jetzt ins Spiel gegen Freiburg. dann jetzt Sonntag das Spiel und darauf folgen dann Mainz, Darmstadt, Köln. Und das sind natürlich wahrscheinlich die drei, beziehungsweise danach noch Heidenheim. Das sind wahrscheinlich dann die vier wichtigsten Spiele der Saison für den Rest der Saison auch und für die Tabellenlage. Von daher wäre natürlich auf jeden Fall nochmal ein Glücksmoment, beziehungsweise wirklich ein gutes Ergebnis vor diesen vier wichtigen Wochen schon sehr, sehr schön, um in diese Zeit der Bundesliga reinzugehen.
Ja, um jetzt ein wenig das Phrasenschwein zu füttern, aber es sind diese berühmt-berüchtigten Wochen der Wahrheit zum Ende der Saison. Jetzt nochmal gegen die gesamte Konkurrenz zu spielen. Und ich würde jetzt Freiburg nicht zur direkten Konkurrenz zählen, aber zu einer Mannschaft, die in Schlagdistanz ist und deshalb eigentlich auch dazu gezählt werden sollte. Also ich sag mal, erwartungstechnisch, ich erhoffe mir ein Unentschieden. Ein umkämpftes, was halt zeigt, okay, dass da Feuer in der Mannschaft ist, dass du qualitativ mitgehen kannst, aber auch ein Spiel, wo sich hoffentlich dann keiner von den wichtigen Akteuren verletzt oder eine Sperre einhandelt oder sonst was. Im Optimalfall natürlich immer ein Sieg. Will ich jetzt natürlich gar nicht sagen, dass ich das nicht sehen will, aber ich sag mal, der Normalfall, wenn man die Qualität von Freiburg sich vor Augen führt, ein Unentschieden, ein gutes, damit wäre ich schon mehr als zufrieden, dass man da nämlich die Resilienz und auch den Willen dann zeigt, dass man die nächsten Wochen dann erfolgreich gestalten kann.
Gehe ich genauso mit. Also dein Tipp ist ein Unentschieden.
Ja, ich würde sagen, boah, ich bin mal optimistisch und sage ein 2-2, also ein wirklich schön umkämpftes Spiel. Gerne, aber nicht mit einem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Und wenn, dann einen für uns. Das setzt dann ja auch noch mal ordentlich Energie frei.
Ich sage 2-1. Philipp Hofmann nach Einwechslung macht das 2-1
Nehme ich.
und bringt die Ostkurve zum Beben. So.
Mit salutieren, Jubel vor der Ostkurve.
Ja, und Fallrückzieher ist es auch noch. Macht Tupac-Jubel.
Okay. Wenn das eintrifft, hier habt ihr es zuerst gehört.
Alles klar. Ich glaube, dann haben wir es so langsam, oder?
Ja, ich denke, dann haben wir alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Jetzt habe ich vergessen, was Moritz und Tobi sonst so am Ende sagen. Deshalb sage ich einfach nur Danke fürs Zuhören. Wir sind gespannt, wie die nächste Folge, mit welcher Aufstellung die nächste Folge hier aufwartet, was unser Trainer hier kocht,
Ja, also.
welches Rotationssystem wir anwenden. Genau, nächste Woche wird es dann hoffentlich auch wieder ein Fangespräch geben. Das hat sich diese Woche nicht ergeben. Genau, deshalb danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.